Hallo und herzlich willkommen zu einer Challenge diese Woche. Ich bin mit dem Ted hier.
Hey!
Und dem Joe.
Anwesend.
Und wir reden über eine Challenge, die ich ausgesucht habe, die uns aufgegeben wurde von... Ich muss kurz in die Datei reinklicken.
Jedes Mal dasselbe. Bei uns
Luca. Allen. Es tut mir leid. Luca, dankeschön. Heißt ja fast so wie ich. Und wir reden über Avalon oder auch Avalon, Spiel um dein Leben. Mhm. Aus dem Jahr 2001. Nicht zu verwechseln mit dem Fernsehfilm Avalon aus dem Jahr 2001. Mhm. Hätte ich fast... Wäre ich bei Just Watch irgendwie fast dem falschen Ding gefolgt.
guter Just Watch Plug.
Ja, genau. Ich meine, beste Seite. Hilft mir immer wieder. Gerade bei sowas. Schwierig. Wobei, auf Letterboxd. Aber Letterboxd ist ja auch Just Watch. Ja, genau. Ja, Avalon ist eine japanisch-polnische Koproduktion von Mamoru Oshii, bekannt als Regisseur von Ghost in the Shell und so ziemlich jeden anderen Cyberpunk-Anime Anfang der Nullerjahre. Außerdem irgendwie vielen polnischen Produzenten und, nee, stimmt gar nicht, die sehe ich hier gar nicht auf Letterboxd. Ich sehe polnische Namen, das sind die Schauspieler mit Malgorzata, okay, ich kann keine Namen aussprechen, tut mir leid. Foremniak, Ladislav Kowalski vermutlich, Jerzy, ich höre jetzt auf. Viele Schauspieler, die ich noch nie vorher irgendwo anders gesehen habe, die Anfang der Nullerjahre in diesem Film eine Gruppe von Spielern eines gewalttätigen Full-Dive-VR-Spiels spielen sind. Entschuldigung, die Spieler dieses Spiels sind in einer dystopischen Zukunft, die nicht so wahnsinnig lang, also nicht so wahnsinnig weit weg zu sein scheint. Also es ist alles eher abgefuckt. Und es gibt halt die, so richtiges VR, so mit irgendwie, wir sind da drin und sehen nicht nur, sondern so ein bisschen hier, keine Ahnung, Sword Art Online, Matrix. ich denke vor allem an Sword Art Online, weil das ist sehr Anime inspiriert, dieser Film. Genau. Und unsere Protagonistin Ash ist Einzelgängerin, die ziemlich krass ist, so wie in Sword Art Online auch. spielt dieses Spiel. Es gibt noch irgendwie so die Möglichkeit, also zum einen, sie lebt davon, sie lebt davon, dieses Spiel zu spielen. Gibt einen Typen, mit dem sie früher zusammen in so einer Gruppe war, der jetzt in Koma liegt, mehr oder weniger, so wie viele andere, die das Spiel gespielt haben und zu viel abbekommen haben im Spiel. Also die quasi jetzt mehr oder weniger hirntot sind. Und sie hört ein Gerücht, dass es ein Level gibt, ganz tief im Spiel versteckt, in dem alle drin stecken, die hirntot geworden sind, und möchte noch einmal mit ihm sprechen, versucht an dieses Level ranzukommen. Und ich glaube, wir spoilern den ganzen Film in den Challenges. Ja, gut. Es gibt einen anderen krassen Einzelspieler, Typi, der von Anfang an irgendwie so ein bisschen im Hintergrund sichtbar ist und hin und wieder mal vorkommt, namens Bishop, oder seine Rolle ist auch Bishop, also ich glaube nicht sein Name ist es, sondern seine Ingame-Rolle heißt Bishop, egal, der eine Gruppe zusammenstellt und mit ihr gemeinsam in dieses Level, beziehungsweise ihr dazu verhilft, in dieses Level vorzudringen, sie ist dann allein da drin und dieses Level stellt sich als Real Life, als Level Real heraus, indem sie dann in einer nicht mehr entsättigten Welt, wie es bisher war. Wenn man sich Screenshots auf IMDb anguckt, das ist alles sehr, sehr Sepia braun. Sepia, extrem Sepia-Farben, Sepia getönt. Sondern in einer plötzlich von Farbe strotzenden Welt ankommt, wo ihr eine Waffe in die Hand gedrückt wird vom Game Master, oder eine Waffe überreicht wird, geschickt wird vom Game Master, mit der Anweisung, sie soll Murphy finden und töten, also den, mit dem sie vorher in der Gruppe war. Das sei ihre Mission für diesen Level. Und sie konfrontiert ihn während eines epischen Konzertes und entscheidet sich, also wird halt mit der Frage konfrontiert, ist es das echte Leben oder ist es das Spiel? Und wie wir am Anfang schon erfahren haben, wenn jemand im Spiel stirbt, dann verpufft er einfach zu einer Thanos-Wolke von Staub. Und entsprechend, sie entscheidet sich dafür, ihn zu erschießen. Und er verpufft zu einer Wolke von Staub. Und wir kehren zurück in die Sepia-Welt. Und sie führt ihr Leben weiter, I guess. Das ist der Film. sehr verworren und er schlägt einen, also was ich noch dazu sagen will, er schlägt einen sofort mit einem Haufen Exposition.
Ja.
So, also es ist ein Exposition-Dump von einem Film. Stellt Matrix in den Schatten, was das angeht sogar. Ich fange mal mit Joe an.
Aha.
Wusstest du von diesem Film? Mochtest du diesen Film? Was sind deine Gedanken dazu? Hast du ihn schon mal gesehen? Ich glaube, keiner von uns hat ihn schon mal gesehen.
Nein, wenige Leute scheinen diesen Film gesehen zu haben. Ich kannte den auch nicht, wusste nichts davon, noch nie davon gehört. Keine Ahnung, was es sein soll. War ganz schön schwer, den zu finden. Ich habe keine gute Quelle in Original Polnisch gefunden. Ich habe ihn gedubbt in Englisch angeguckt,
aha,
weil man mir kein Paramount Plus amerikanisches Konto erlauben wollte.
Mhm,
und ja, weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll, so, ne? Also ich meine, die Optik des Films ist bewusst bleak,
ja,
aber es gibt ja auch ansprechendes bleak und ich fand die Optik dieses Films unglaublich ätzend. Was auch irgendwo gewollt ist, aber auf der anderen Seite, es war schon sehr anstrengend, diesen Film zu schauen.
Ja.
Und das ist halt nicht so, ist nicht so förderlich. Und gerade, weil der Film dann auch sehr, also tonal sehr downbeat ist und sehr monoton und sehr, ne, wir machen lange, am Anfang lange epische Exposition-Dumps und Zeitlupenaufnahmen und so weiter. Und es schaut furchtbar hässlich aus und ist sehr einschläfernd vom Ton her. Also es war schon so, war ein rougher Start in den Film, sag ich mal. Ich mochte unsere Protagonistin, ich mochte sie Malgorzata Formica, wie auch immer man sie ausspricht, mochte ich schauspielerisch ziemlich gut, ziemlich gern, aber der Film hat es jetzt in keinem Punkt geschafft, mich wirklich in diese Story so richtig reinzuziehen. Also es war mehr, ich habe eher so von außen zugeschaut und fand es eher so ein bisschen visuell uninteressant, storytechnisch mäßig interessant, was mir vorgeführt wurde. Und dann fand ich, das Ende war dann kurz so, oh, aha, interessant, ich bin wach nach 90 Minuten. Und das war dann ganz, ganz nett. Aber
ja,
ich war jetzt nicht wirklich begeistert von dem Film im Großen und Ganzen.
Okay. Ted, wie ging's dir?
Hated it.
Alright.
Oh Gott, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal einen Film geschaut habe, der mich auf so eine extreme Weise angeödet hat. Also mit dem habe ich echt gekämpft, den zu Ende zu schauen. Und das war so das erste Mal in immer, dass ich mir echt überlegt habe, so Luke nachzuspielen und hier den einfach in dreifacher Geschwindigkeit durchzubrettern, weil ich einfach nichts aus diesem Film ziehen konnte. Vielleicht ein bisschen mehr als Joe. Ich sehe diese Cyberpunk-Anime-Einflüsse halt so extrem,
mhm,
und ich sehe so viel Shorthand, was hier gemacht wird für Worldbuilding. Aber dementsprechend ist es halt um einiges einfacher, irgendwie so eine grimy Kantine zu zeichnen,
mhm,
und dann die so ein bisschen Lived-In zu machen. Und hier steht halt, sieht halt alles, also wenn das Sepia-Ton nicht wäre, also es könnte auch in den 1960ern spielen.
Ja.
Mhm. Das könnte irgendwie so eine Dystopie von so so ein Antikommunismus 1960er Propagandafilm sein.
Ja.
Keine Ahnung, es ist so komisch. Ich glaube, das mit dem Sepia ist auch so eine Notlösung, um das halt ein bisschen zu unterscheiden von dem, was sie halt wirklich zeigen wollen. Und halt, wenn es Animation wäre. Und ich meine, es kommt vom Regisseur von Ghost in the Shell und vom Writer von Ghost in the Shell.
Ja.
Ja, I don't know hier. Tatsächlich, eine kleine Sequenz fand ich sehr charmant, weil das irgendwie so in mein Gehirn eingebrannt war. Und so einfach, als sie gekocht hat. Weil das war richtiges Anime-Kochen. Also
ja,
so das, das Framing,
ja,
wie sie geschnitten hat, wie sie so methodisch, also eins nach dem anderen und wie halt alles gezeigt wird, so alles von einem anderen Shot, von einer anderen Perspektive.
Ja.
Jetzt wird der Apfel geschnitten, jetzt wird das geschnitten. Das ist sehr Anime-Kochen. Aber halt kombiniert mit dem Farbton und generell wieder mit dem Vibe vom Film geht's halt, also es ist Kontra von dem, wieso eigentlich so eine Szene gemacht wird. Und zwar halt, um es möglichst schön aussehen zu lassen. Und das ist so ein Lichtblick für die Person. Aber da ist halt auch so, ah Gott, ja halt, sie kocht halt ein bisschen Kraut und Potatoes.
Ja.
Und keine Ahnung. Anyway, ich fand ihn extrem öde. Ich muss zustimmen, auf einer Weise ist es so ein richtig exposition-heavy Film. Auf der anderen Weise ist halt alles, kommt alles zu kurz. Ich kann nichts nachvollziehen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wieso die Welt so ist, wie sie ist. Ich weiß nicht, was die Leute machen. Was sind die Motivationen?
Mhm.
Wieso wird sie bezahlt, um Mission Complete zu haben? Und Leute schauen da einfach zu.
Ja.
Und dann ist es eine Welt, wo junge Leute, in Anführungsstrichen, da reingesogen werden in so ein illegales VR-Game, aber das sind halt alle Leute, die halt 35, 40 Jahre alt sind, wenn nicht sogar älter.
Ja.
Und keine Ahnung, es addiert sich halt alles. Nichts macht Sinn. Aber es muss auch nicht, das ist ja nicht mal eine Kritik. Also es muss ja nicht Sinn machen, wenn es halt irgendwie vorantreibt und irgendwie man hat irgendwie einen Plot, den man folgt und man ist emotional irgendwie involviert. Aber das ist halt für mich auch nicht vorhanden. Die versuchen so eine komische Mischung aus Cyberpunk-Narrative, aber dann halt so richtig kontemplativ. Ich gehe Gänge entlang und ich bin so richtig dark und ich sag auch nichts und wir machen es richtig still und das, was sie sagen, ist sind auch immer so ein bisschen kryptisch und dann stehe ich halt da und ich weiß halt nicht, also soll es halt irgendwie so ein Arthouse-Film sein, wo halt so ein bisschen einfach so dem Zuschauer freigemacht wird, hier fucking Stalker-mäßig oder was auch immer, wir müssen uns selber jetzt Gedanken drüber machen oder wollen sie so einen Plot haben, mit der so richtig involviert ist, mit wir haben verschiedene Level in dieser VR-Welt und ich muss dieses geheime Level finden, wieso auch immer, um den einen Typen zu finden, wieso auch immer. Also es sind halt so richtig lose Fäden, die halt irgendwie so das Gesamtkonstrukt zusammenhalten, aber keine Ahnung, also so gut wie nichts hat für mich funktioniert in diesem Film. Und die Stunde 40, die lang ist, wo ich normalerweise sagen würde, hey, endlich mal ein Film wieder unter 2 Stunden.
Ja, jetzt habe ich mir auch
dieser
gedacht.
Film hat sich irgendwie 3,5 Stunden lang angefühlt. Also Der ist einfach nicht zu Ende gegangen.
Mhm.
Sorry, Luca hated it.
Wir wissen ja nicht, wie Luca ihn fand. Vielleicht.
Ah ja, ja.
Was?
Ich glaube, ich konnte ihm noch am meisten abgewinnen irgendwie, weil es war so ein bisschen Blast from the Past für mich.
Aha.
So,
ja.
Okay. Es gab eine Zeit, da habe ich der hat Anime like Ghost in the Shell natürlich, aber auch Anime, den ich total geliebt habe zu der Zeit später natürlich, aber so immer noch irgendwie die Welle von Anime, so die dieser Film geritten ist, geritten hat, war Ergo Proxy. Den habe ich geliebt, als er irgendwie rausgekommen war, so 2004, 2005 war es, glaube ich. Es ist auch so bleak und pseudo, also bestimmt ist er auch sehr deep irgendwie. Ich habe ihn nicht so richtig gecheckt damals und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr, ihn anzugucken, weil ich nicht die Kapazität habe, untertitelte 10 Stunden Sachen mir anzugucken. Es ist einfach nicht mehr drin.
Okay.
Zurzeit zumindest. Also wenn es im Kino laufen würde, wäre es nochmal eine andere Sache. Wenn ich dann gezwungen bin, mein Handy wegzulegen. Aber ich merke einfach, dass meine Aufmerksamkeitsspanne das nicht zulässt, Anime zu gucken zurzeit. Vielleicht wird es ja auch mal besser. Und ich habe auch keinen Bock.
Ich meine, das kommt noch dazu.
Ne? Das kommt noch dazu. Ich habe, glaube ich, einfach keinen Bock drauf.
Das hilft nicht.
Aber der hat mich irgendwie angenehm dran erinnert. So. Und ich glaube, diese Nostalgiebrille, die er mir da kurz aufgesetzt hat, obwohl ich ihn damals natürlich nicht gesehen habe, hat ihn schmackhafter gemacht. Und dann hatte ich noch den Gedanken, eigentlich ist es erstaunlich, wie gut die Zukunft des Gaming vorhergesehen haben, weil es effektiv ein Haufen Leute, die irgendwas streamen und dafür bezahlt werden,
so.
In einer Welt, die absolut bleak ist und die sehen, also die U-Bahn besteht aus Leuten, die niemanden mehr angucken. Ich fühle mich schon gesehen, so ein bisschen.
Okay.
Oder ich fühl so ein bisschen die moderne Welt, so ein kleines bisschen zumindest wieder gespiegelt, ohne jetzt sagen zu wollen, dass 2001 nicht Teil der modernen Welt ist, aber ich glaube, gaming-mäßig war man schon noch auf einem anderen Stand damals. Mhm. Ne? Also 2001 habe ich 3D-Pinball für den Pinnacle der Gaming-Industrie gehalten. Ja, oder vielleicht Gothic. Wir hatten lange keinen ordentlichen PC zu Hause, will ich damit sagen.
Okay,
aber dieser Film hat ganz viele ordentliche PCs, nee, keine Ahnung. Der Sepia-Farbton hat mich abgefuckt. Die Tatsache, dass die Action-Sequenzen, alle Anime-Action-Sequenzen, aber in echt gefilmt sind, also das hat mich auch gestört, weil Anime-Action-Sequenzen finde ich immer ganz, ganz, ganz anstrengend, außer wenn sie richtig, richtig gut sind, weil so, ja, ist einfach schwierig, vor allem wenn man keine 3D-Animation, wenn man keine Animation verwendet, also keine Computer, also das ist natürlich computergestützt vieles, aber so klassische Anime, die wenig bis gar keine computergenerierten Sequenzen haben, ist die Action halt super lame, so theoretisch. Außer du hast einen Studio Ghibli-Film, bei dem unendlich viel Arbeit reingesteckt wurde, was so der Einzelfall ist. Ja. Aber jetzt so ein klassischer Wald- und Wiesen-Sci-Fi-Anime aus 2001 sieht genauso aus wie diese Action-Sequenzen. Und bei einem, bei einem so einem Film denke ich mir, warum? Ja. Das müsste ja nicht so sein. So ist offensichtlich von jemandem konzipiert und gedreht und die Regie geführt worden, der Anime gewöhnt ist, aber dann nichts mit Real-Life-Action anzufangen hat.
Das Gefühl hatte ich total, so dieses, das ist der Versuch von einem Anime-Regisseur in Live-Action zu wechseln, aber er findet sich nicht so wirklich zurecht, so, ne, und greift dann zurück auf Ästhetiken, die er halt gewohnt ist, aber die halt in Live-Action so viel komplizierter umzusetzen sind und deswegen ist es halt so nicht wirklich da, ne. Also hat sich so ein bisschen angefühlt, fand ich.
Ja. Es ist so frustrierend, weil, also ich meine, ja, genau. Ich würde noch über den Hintergrund oder nicht das Ende und so. Fand ich es auch ganz nett irgendwie, aber gleichzeitig ist auch so, okay, er kam 2001 raus. Natürlich gab es sicherlich so eine Welle an Gedanken und man muss ihm jetzt nicht unterstellen, Matrix kopiert zu haben.
Oh, er hat absolut Matrix kopiert.
Alter, ist einfach Cypher, ist einfach Cyphers Charakter.
Das ist eine ganz, ganz schamlose Matrix-Kopie. Was glaubst du denn? Anfang der 2000er gibt es eine ganze Filmwelle an Science-Fiction-Action-Filmen, wo alle in furchtbar monotonen, coolen Gesichtsausdrücken, Sonnenbrillen und Zeitlupe-Sequenzen und alles mit, auch ganz viel mit Virtual. Es gibt einen fucking Godzilla-Film aus Anfang der 2000er, wo sie Godzilla-Matrix gemacht haben, wo dann irgendwelche computerisierten Supersoldaten gegen Godzilla kämpfen und so. Es ist total furchtbar. Es gab so eine ganze Welle an ganz, ganz schlimmen Billo-Filmen, die alle versucht haben, Matrix zu sein und alle A, nicht konzeptionell intelligent genug waren, um so deep wie Matrix zu sein und talentmäßig nicht das drauf hatten, was die Wachowskis drauf hatten, wo du dann den Unterschied zwischen dem, was die Wachowskis halt und ihr Team natürlich hinbekommen und anderen Filmen, die vielleicht budgetmäßig ähnlich aufwendig waren, aber und ganz viele auch nicht. Aber es ist eine ganz, ganz schlimme Welle, die Matrix da losgetreten hat. Ganz furchtbar. Und da fällt der ja garantiert, also 100% fällt er da darunter.
Ja, ich wollte es ein bisschen
Entschuldigung.
Ich wollte es ein bisschen provozieren.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, ich habe mein Ziel erreicht.
Seit ich diesen einen Godzilla, ich habe vor ein paar Wochen, ist nur nicht so lange her, diesen Godzilla-Film gesehen, der so schamlos einfach an Matrix angelegt war und einfach in einem Franchise, das so weit weg von Matrix ist. Und seitdem sehe ich das überall in Filmen der frühen 2000er einfach so, oh mein Gott, ja natürlich seid ihr davon inspiriert.
Das ist schon sehr witzig. Puh.
Ja, aber ich hier halt auch, ja klar, mit diesen fucking Nummern, die ganze Opening-Sequenz, die sie haben. Aber es ist Sepia, Mann, es ist Sepia, es ist...
Das
ist braun,
ja,
ist nicht
grün, ja.
Nee, diese ganze Sache halt, ja, ich habe auch die ganze Zeit an Matrix denken müssen und dann so, okay, ich denke halt die ganze Zeit nur an einen Film, der so viel eleganter seine Sachen da einschiebt als hier. Und hier ist es halt wirklich, das ist halt, wenn man halt gewöhnt ist, Animes zu machen.
Mhm.
Also diese ganze kleinen, also nicht mal, das ist nicht mal, dass er viel Zeit mit irgendetwas verbringt, sondern einfach diese kleinen Sections, wo ich es dann halt sehe und merke, weil genau solche Expedition-Dumps halt dann von in den Anime einfach so reingesteckt werden. Okay, jetzt für 2 Minuten wird einfach gelabert. Ist diese Arthur, einfach da, einfach nur um zu klären, wieso Avalon heißt, muss halt da so ein bisschen reingelabert werden. Und das ist so richtig, das ist Anime-Exposition hoch 100. Und dann, wenn ich da die Parallele ziehe zu Matrix, wo sie einfach so irgendwas halt Markantes reinlegen, was halt jeder, wo halt jeder weiß, was es bedeutet.
Mhm.
White Rabbit und Alice. Aber da holt er sich irgendwie nicht 3 Bücher über Alice im Wunderland und dann so, um das zu deciphern, um zu erklären, was das ist. Also,
ja. Alice im Wunderland ist ein...
Es ist einfach so clumsy gelöst, die meisten Sachen. Also die haben überall haben sie ein Problem, wie soll ich jetzt diese Szene machen, wie soll ich diese Information überbringen? Und wenn man gewöhnt ist, so halt einen ewig laufenden Anime oder halt auch basierend auf Manga oder was auch, oder vielleicht auch nicht vom Manga basierend, einfach ein Anime zu machen, wo wo es halt dann vielleicht nicht so schlimm ist, bei unzähligen Episoden mal in einer Episode einfach mal nur zu quatschen und zu sagen, das ist nur noch Exposition, Exposition, Exposition. Und das kannst du halt nicht in 90, 100 Minuten reinpacken und sagen,
ja,
das funktioniert halt einfach nicht. Und dann zwischendurch hast du ja nicht mal irgendwie viel Dialog, sondern zwischendurch wird halt nur so geschwiegen und irgendwie düster reingeschaut. Also es gibt fast keine Line, die gesagt wird, das auf irgendeine Weise charakterbezogen.
Ja.
Ja. Und es ist anstrengend, da zuzuschauen, weil einfach nichts passiert und nur erklärt wird. Und dann weiß ich immer noch nicht, was passiert. Weil sich immer nur Sachen aus dem Arsch gezogen werden.
Ja.
Mhm. Keine Ahnung. Also, ich fand nur eine lustige Sache, will ich noch sagen, weil ich jetzt gerade auf Letterboxd mir das einfach nur angeschaut habe.
Ja.
Da gibt es immer diese Alternative Titles, die dann gesagt werden. Und auf Deutsch ist es ja Avalon, Spiel um dein Leben.
Mhm.
Und hier ist die spanische Version ist nicht mal Avalon, sondern Wartrix, Matrix, Wartrix.
Oh no.
Guerra virtual, muerte real.
Oh no.
Virtueller Krieg, realer Tod.
Mm-hmm.
Wartrix.
Oh.
Not even hiding it.
Die wussten schon, okay, das ist das Produkt, was wir haben.
You die in the game, you die for real.
Mm-hmm. Und ist ja nicht mal ein Konzept, Mann. Es ist einfach nur irgendwie, alles sind middle-aged people, die einfach irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe Ready Player One habe ich nicht gesehen.
Wartrix.
Aber dann hab ich gedacht, so am Anfang mit der Brille und allem.
Ja. Yeah.
Aber obwohl ich den Film nicht gesehen habe, weiß ich schon mit Spielberg so einfach nur die Welt, die er gebaut hat mit diesen Shacks und wie sie halt alle leben. Ich glaube, da wird es sicher auch erklärt, wie es zu dem gekommen ist. Aber hier wird halt nichts gesagt.
Ich meine, das sind Ready Player One sind so auf zwei extremen, an zwei extremen Enden von einem Spektrum, ne?
Ja,
Ready
ja.
Player One ist so die absolute Konsum-Fanservice-Variante und das hier, das ist das genaue Gegenteil, wo wir einfach so, okay, dir wird nichts erklärt. Es ist sehr kontemplativ und nicht besonders, also ne, genauso wenig deep wie Ready Player One, ähnlich Surface, weil ich meine, auf was dieser Film ja am Ende rausläuft, ist jetzt, also deswegen war ich bei dem Ende, war ich so, ich bin intrigued und dann, ne, worauf es dann halt so rausläuft, ist dann so, ja, okay, ne, I get it.
Ja.
Virtuelle Realitäten sind gefährlich und so. Aber ja, die verkörpern zwei Enden, zwei Extreme eines von diesem Genre, würde ich sagen, von diesem Konzept.
Ja.
Und ich bin nicht der größte Fan von beiden.
Ja, ja. Ich weiß nicht. Es ist halt, also auch jetzt, wenn ich ans Ende denke, es ist so ein richtiges Anime-Ende.
Ah, okay.
Wo wenn's animiert wäre, dann hast du auf ein, also das ist so, wie sie Spannung aufbauen. Du schneidest die ganze Zeit zwischen einer Oper, einem Orchester und dem Dialog, den sie haben. Mhm. Und jetzt stell dir einfach nur vor, anstatt so das Gemuschelte, weil ich hab eine Version auf Polnisch gesehen und es ist so.
Okay.
Ich verstehe kein Polnisch, aber selbst da, also ich konnte wirklich keine klaren Laute, also die nuscheln alle so vor sich hin.
Mhm.
Aber auf jeden Fall, stell dir vor, diese Szene, die sie da haben, und du hast so richtig zwei over-the-top Voice-Actor, so anime-mäßig, die so richtig, also den Mann, den sie trifft, der ist so richtig deep und authoritative und sagt zu seinem Plan aus und dazu dann diese Orchestermusik im Hintergrund, während er so sein Worldview beschreibt. Das ist so Peak Dramatic, Peak Drama im Anime, wenn halt keine Action passiert. Ist halt viel, es wird viel monopolisiert und es hat halt irgendeine dramatische Musik im Hintergrund.
Yeah,
und wenn dann hin und her geschnitten wird, dann ist recht. Und da kann ich es total sehen. Ich glaube, also das Skript ist geschrieben und vielleicht gar nicht mit dem Plan, das in Live-Action zu machen. Und dann kam halt so die Idee vielleicht oder keine Ahnung. Und wie du gesagt hast, also alles, man muss über so viel mehr nachdenken, wenn man jede Sequenz Live-Action machen will.
Ja.
Dass halt so viel Arbeit reinsteckt, die sie vielleicht nicht erwartet haben für jedes einzelne Ding, was sie geplant haben. Und dann, klar, dann wird es schwer.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich meine, das würde mich nämlich tatsächlich, also das ist das, was mich an dem Film eigentlich am meisten befeuert hat und intrigued hat, war so, ich wüsste sehr gern, was die Hintergrundgeschichte hier ist, weil eine polnisch-japanische Koproduktion ist jetzt so meines Wissens nach nicht so gängig.
Das stimmt,
also wie kam dieser Film zustande? Also vor allem dann halt ein japanisches Team, das in Polen den Film macht, aber halt mit einem polnischen, also ne, japanischen Studios, aber halt auch mit einer polnischen Produktion dahinter so. Also wie kam das zustande? Aber wahrscheinlich ist es dann sehr was Simples wie, die wollten diesen Live-Action-Film machen und um Geld zu sparen, sind sie nach Polen gegangen. und haben dann ein polnisches Studio mit an Bord geholt, damit die die Preise noch reduziert haben, damit es noch günstiger wird, haben sie gesagt, ihr dürft den mitproduzieren.
Ja, also hier die Top-Trivia mit 12 Upvotes auf IMDb ist dass die polnische Armee die Helikopter für lau bereitgestellt hat.
Ja, okay,
und
gut.
Das könnte vielleicht ein Faktor sein, der ja. Helikopter und die ganzen, und die Tanks und alles, ist halt alles vom polnischen Militär bereitgestellt.
Okay, ja, also eine Geldfrage. Gut, habe ich mir fast gedacht, aber ja. Es war halt so, oft ist es ja dann so, auch deutsche Filme oder so, die drehen ja auch meistens in Osteuropa, aber dann hast du trotzdem irgendwie deutsche Schauspieler oder amerikanische Filme, die da drehen, amerikanische Schauspieler und so weiter. Und hier ist es ja ein Film in Polnisch mit polnischen Darstellern und teilweise und größtenteils polnischem Team und so weiter. Das fand ich eher so spannend, deswegen, aber ja, gut, dann ist es halt die Extremform davon.
Ja, genau, hier lese ich, dass Oshi in einem Interview gesagt hat, dass er nicht mal einen Gedanken dran verschwendet hätte, in Japan zu drehen, weil es einfach unmöglich war.
Okay.
Also vom Budget, das er hatte, so eine große Produktion in Japan zu drehen zu der Zeit.
Ja, macht Sinn.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er danach noch Live-Action gemacht hat. Ich glaube nicht.
In letzter Zeit ein paar, aber die schauen alle nicht so geil
2009, aus. 2009, ich sehe gerade, weil ich bin gerade auf Wikipedia. Also nicht nur ein Live-Action-Film von ihm, sondern eine direkte Sequel zu diesem Film.
Wie heißt der?
Assault Girls.
Ah, okay.
Eine Standalone-Sequel im selben Universum.
Interessant.
Also keine Sequel, sondern einfach nur so, ja, okay.
Ja.
Im Universum, wo dieses Spiel existiert.
Ja, ich meine, er macht bis heute, der hat letztes Jahr einen rausgebracht, einen Live-Action-Film. Also Tatsache. Macht das wohl noch. Aber ja, wär prinzipiell ganz interessant, mal einen ganz aktuellen zu sehen, ob er sich dahingehend weiterentwickelt hat oder ob die sich alle so anfühlen wie, ich möchte eigentlich ein Anime machen, aber naja.
Ah, eine Sache noch, der Hund ist so ein Ding, das auch in Ghost in the Shell vorkommt.
Ah ja, genau. Also genau die Rasse von Hund.
Ah, okay.
Genau, ja. Der Beagle. Mhm. Jedes Mal.
Ja,
stimmt, scheinbar auch einen anderen, aber keine Ahnung. Naja.
Ja, ich.
Ja, ja. Ist. Ja. Ich habe immer so ein Händchen, die Guten rauszusuchen. Nee, danke für die Challenge auf jeden Fall, Luca.
Ja.
Ich persönlich würde abschließend sagen, ich bin froh, ihn gesehen zu haben, um sagen zu können, Live-Action-Anime ist einen weiten Weg gekommen und ist immer noch sehr arg Hit or Miss. Und es ist schön zu sehen, dass es schon immer so war.
Yo, fair. Also ich wünschte, ich hätte mehr aus dem Film ziehen können. Er war halt überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge. Ich habe ihn nicht gehasst wie Ted, ich war eher so irritiert über den Großteil so, welche Entscheidungen haben hier hingeführt, und das Ende hat mich dann ein bisschen mehr intrigued. Wahrscheinlich auch, weil einfach epische, klassische Musik drin vorkam. Das ist einfach immer eine gute Art und Weise, um mich von einem Film zu überzeugen. Also ich bin auch froh, ihn gesehen zu haben, einfach nur, weil es so eine witzige Anekdote ist. So, kennst du die random Matrix-Rip-Off, japanisch-polnische Koproduktion von dem Regisseur von Ghost in the Shell aus den frühen 2000ern? Nein, let me tell you.
Let me tell you.
Lass mich dir von Sepia erzählen.
Ja, genau.
Sepia.
Lass mich dir von so viel Sepia erzählen, bis du Sepia nie wieder sehen willst. Also ja, dafür bereue ich es definitiv nicht, ihn gesehen zu haben, aber ich werde in einer Woche vergessen haben, dass er existiert. Also die Details dieses Films sind in einer Woche nicht mehr in meinem Hirn.
Ja, ja. Die sind jetzt schon nicht mehr. Ich habe den heute gesehen. Das wird schon rausgezwungen.
Das stimmt, ich habe ihn auch heute gesehen.
Ich fand es lustig, dass du es angesprochen hast, einfach so generell so auf Live-Action-Animes. Und ich weiß, wie ich früher so als Teenager so, wäre das nicht geil? So wenn sie das gut hinkriegen würden mal. Und irgendwie jetzt langsam realisiert man halt, dass Anime ist gut auf genau die Weise, in der Anime gut ist. Es ist ein Medium, was halt so viele Sachen erlaubt, die es extrem gut machen, und was aber halt auch so, ja, nicht Baggage, sondern einfach nur, es hat einen sehr kulturellen Aspekt, was Storytelling angeht, und das geht halt alles miteinander her. Und ja, ich brauche keine Live-Action-Adaptations.
Ja.
Und ich generell so, wenn irgendwas in Animation konzipiert ist, ist es halt dafür gemacht, und oft macht es halt einfach keinen Sinn, das in Live-Action zu übersetzen, beziehungsweise es geht so viel verloren, dass es halt einfach so der Kern halt einfach weg ist. Und genauso fühle ich diese ganzen Disney-Live-Action-Adaptations so, ja, okay, es ist alles so seelenlos. Ich kann das alles nicht anschauen.
Ich meine, das ist dasselbe mit Videospielen, wenn Leute immer einen Film von ihrem Lieblingsvideospiel haben wollen und nicht realisieren, dass der Film zwangsweise komplett anders wäre als das Videospiel, weil es ein komplett anderes Medium ist und das Gefühl, das du beim Spielen hast, nicht übertragbar in einen Film ist. Und Surprise, so wie bei The Last of Us zu sehen ist, sehr, sehr filmische Videospiele eignen sich am besten als Adaption, weil die schon sehr filmisch erzählt sind. Und alles andere ist halt ein bisschen schwieriger und ist zwangsläufig einfach ein sehr anderes Erlebnis.
Ja, aber ja, als Anekdote ist es auf jeden Fall lustig, den gesehen zu haben.
Jawohl.
Aber den reicht definitiv halt eher auf meiner Gehalt-Polt-Liste ein, was die Challenges angeht,
oh,
und nicht,
ja,
nicht auf den, auf den anderen
Gruppen Sachen, war, die wir gesehen haben. Das war nicht Luca, oder?
Das
war
also es ist nicht, ja, so schlimm, genau, wie Polt, aber also der, ja, der hat mich jetzt auch ähnlich genervt. Der ist nicht so schlimm, aber ich fand den sehr anstrengend zu schauen. Er hat sich halt echt, also wie ich vorhin gesagt habe, der hat sich für mich extrem lang angefühlt. Ich habe den angemacht und ich dachte mir so, es kann doch nicht sein, dass noch keine 2 Stunden vorbei sind.
Ja.
Und der Film ist immer noch nicht vorbei.
Ja, ach, ja, ist so. Alright.
Danke, yo. Luca.
Danke, Luca.
Danke, Luca, für die Challenge. Und wer ist jetzt, achso, sagen wir schon, was die nächste ist?
Nein.
Oder wir, ich weiß gar nicht.
Ah, ja, okay. Ich bringe die ja manchmal durcheinander raus. Also die haben keine.
Ah, right, okay.
Ja,
okay.
Ja, also falls ihr uns da draußen Challenges aufgeben wollt, könnt ihr das tun auf Facebook, Twitter, Instagram, planfilmgeek@gmail.com.
Und uns gerne dazu eine Sprachnachricht hinterlassen.
Yes, auf Spotify für Podcaster. Spotify für Podcaster, whatever. Googles oder schickt uns einfach eine sonst wo. Könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, dann spielen wir die gerne mit ein und es interessiert uns natürlich immer, was ihr euch bei den Challenges gedacht habt. Oder ansonsten, bis dahin.
Danke fürs Zuhören.
Wir hören uns in der nächsten Challenge.
Tschö.
Bye-bye.